Zum Abschluss beschäftigen wir uns mit dem Thema Freiheit und Determination. Thema mit philosophischen Aspekten, aber es geht nicht nur um philosophische Fragen dabei. Sie sehen hier die Gliederung der heutigen Vorlesung: Freiheit und Determination. Das hat natürlich was mit dem Verhältnis von Mensch und Maschine zu tun, der Frage, wie weit der Mensch, wenn die Maschine eine deterministische Organisation ist, wie weit der Mensch sich als jemand, der sich auf Freiheit beruft, selber Maschine ist oder der Maschine eben gegenübersteht und mit ihr interagiert. Es geht dann weiter um die Frage, ob die Maschine ihre innere deterministische Organisation auf ihre Umwelt überträgt oder unter welchen Bedingungen sie dies tut. Es geht um unterschiedliche Typen von Maschinen, nämlich deterministische und nicht deterministische Maschinen, die gibt es eben auch. Wenn wir sagen, dass Maschinen deterministisch sind und möglicherweise deterministische Wirkungen auf ihre Umwelt haben, dann heißt das so viel wie, dass Maschinen bestimmen, wie ihre Umwelt aussieht, dass sie sozusagen ihre Struktur bestimmend auf ihre Umwelt übertragen. Bleibt da Raum für Unbestimmtheit und für eine noch offene Bestimmbarkeit durch die Menschen? Wie ist das überhaupt mit der Freiheit des Subjektes? Wie ist das mit der Relation von Raum als einem erst noch als freier Raum erst noch zu erfüllenden Raum durch die Menschen und den Begrenzungen des Raums. Es geht um eine Gegenüberstellung von zwei Ichen sozusagen in der kantischen Terminologie von empirischem und intelligiblem Ich. Das empirische Ich ist das Ich, das man beobachten kann. Das intelligible Ich ist das, das man nicht beobachten kann, das man aber denken muss. Und schließlich geht es um pädagogische Konsequenzen. Also sehen, das Programm für heute ist nicht ganz ohne. Fangen wir an mit dem Verhältnis von Mensch und Maschine. Zunächst mal wird der Computer oft als Maschine bezeichnet. Auch in dieser Vorlesung haben wir ihn als Maschine betrachtet, unterschieden zwischen der Software und der Hardware, sprich dem Programm als virtueller Maschine und der Hardware als realer Maschine. Der Computer selber ist eine solche reale Maschine auch. Auf der anderen Seite sind Prozessoren Teil von umfassenderen realen Maschinen wie etwa der Waschmaschine. Und das Computerprogramm determiniert in seinem Ablauf das Verhalten einer solchen Maschine. Wenn wir also von Maschinen sprechen, dann ist ziemlich eindeutig, dass wir damit etwas meinen, was determiniert ist in Bezug auf das, was es ist und was es leisten kann und nicht ein freies Wesen ist. Auf der anderen Seite sprechen wir vom Computer auch als Medium. Auch das haben wir in dieser Vorlesung getan, den Computer als Medium betrachtet. Und wenn er ein Medium ist, oder wenn wir ihn als Medium betrachten, dann tritt er vermittelnd, beispielsweise als Kommunikationsmedium, zwischen Menschen, die darüber, eben vermittelt über den Computer, sich miteinander austauschen, sich miteinander verständigen, sich befragen, antworten und so weiter, wo Menschen also, die wir mal als freie Wesen unterstellen, eben den Computer nutzen, um miteinander als freie Wesen zu interagieren. Hier würden wir nicht davon ausgehen, dass der Computer das Verhalten der Menschen determiniert, auch wenn er vielleicht die Möglichkeiten der Kommunikation prägt und vielleicht auch eingrenzt, aber auch neue Möglichkeiten eröffnet. Das heißt, je nachdem, ob wir vom Computer eher als Maschine sprechen oder eher als Medium sprechen, scheinen unterschiedliche Konsequenzen verbunden zu sein mit dem Gebrauch des Computers. Wenn wir ihn als Maschine bezeichnen, könnte damit nahegelegt werden, dass unsere Welt, in dem Computer immer mehr darin eine Rolle spielen oder auch unsere pädagogische Praxis, in dem Computer darin immer mehr eine Rolle spielen, zunehmend von der Maschine Computer determiniert wird. Da klingt an, Computer rauben den Menschen die Freiheit. Wenn wir dagegen über den Computer als Medium sprechen, dann ist der Computer sozusagen wesentlich zurückhaltender in seiner Funktion gesehen. Im Vordergrund stehen Menschen, die miteinander kommunizieren und interagieren und den Computer lediglich als Mittel eben benutzen, um ihre freie Interaktion untereinander zu optimieren. Jetzt habe ich aber in dieser Vorlesung sozusagen beiden Perspektiven auf den Computer Recht gegeben. Das ist nicht so, dass man sagen kann, eine Perspektive auf den Computer als deterministische Maschine ist die richtige und insofern ist die, den Computer lediglich als vermittelndes Organ im Rahmen von freiheitlicher menschlicher Praxis zu sehen, nicht die ausschlaggebende. Und ich kann auch nicht auf der anderen Seite sagen, wir dürfen den Computer nur als Medium betrachten und nicht hinsichtlich seiner determinierenden Wirkung, sondern wir haben ihn in dieser Vorlesung jedenfalls sowohl als Maschine als auch als Medium betrachtet. Das heißt, als Maschine ist er Medium. Und das heißt, indem er determiniert, vermittelt er auch. Und indem er determiniert, soll er eine Praxis vermitteln, eine gesellschaftliche Praxis vermitteln, in der Menschen Menschen sein können. Weiterhin. Das ist sozusagen der Anspruch, den wir, insbesondere wenn es um pädagogische Praxis geht, eigentlich mit dem Einsatz dieses Mediums vermitteln, dass er uns nicht determiniert, der Computer, sondern uns auch neue Möglichkeiten bietet, neue Freiräume eröffnet. Wenn wir von der Maschine sprechen, haben wir im Bild einen deterministischen Organismus, ein deterministisch organisiertes Ding. Und wenn wir von Menschen sprechen, nehmen wir in der Regel zumindest in Anspruch, das ist das Selbstverständnis unserer modernen Gesellschaften, dass es sich um freie Wesen handelt, die nicht determiniert sind. Insofern würde sich allein daraus schon ein Gegensatz zwischen Mensch und Maschine ergeben. Das freie Wesen auf der einen Seite, das determinierte, determinierende, deterministische Wesen auf der anderen Seite. Insofern hätte der Mensch also grundsätzlich eigentlich ein Problem sozusagen im Verhältnis zur Maschine. Zumindest wäre klar, dass der Mensch nicht Maschine ist, wenn er denn ein freies Wesen ist. Aber der Mensch ist ja gleichzeitig das Wesen, das die Maschine hervorbringt, das Maschinen produziert. Maschinen gehen aus menschlicher Tätigkeit hervor. Wenn man so will, sind Maschinen ein Produkt freier menschlicher Tätigkeit. Sofern wir das Adjektiv frei für menschliche Tätigkeit vorläufig unterstellen dürfen. Insofern ist also offensichtlich die Maschine nicht einfach nur der Gegensatz zu dem, was der Mensch ist oder was das Menschliche ist, sondern es geht eben aus dem Menschlichen hervor. Die Frage ist, warum können Menschen Maschinen und erfinden und produzieren? Warum können Menschen, für die die Wesensbestimmung der Freiheit gelten soll, etwas hervorbringen, etwas produzieren, für das die Wesensbestimmung der Determiniertheit gelten soll? Warum können sie dies? Und darauf, auf diese Frage gibt es sozusagen verschiedene Antworten. Eine Antwort gibt etwa der amerikanische Robotikforscher Marvin Minsky, der sagt, wenn wir erst einmal begriffen haben, Marvin Minsky war nicht Robotikforscher, sondern war Forscher im Bereich der künstlichen Intelligenz, Entschuldigung. Robotik war nicht sein Spezialthema. Wenn wir erst einmal begriffen haben, wie der Mechanismus des Gehirns funktioniert, werden wir mehr Selbstachtung aus dem Wissen schöpfen, welch wunderbare Maschinen wir, nämlich wir Menschen selbst, sind. Das heißt, Minsky würde sagen, wir Menschen können Maschinen produzieren, weil sie selbst Maschinen sind. Sie bringen gar nichts anderes, sie produzieren gar nichts anderes, als sie selbst sind. Wir müssen nur eine neue Vorstellung oder eine geänderte Vorstellung von Maschinen haben. Wir dürfen uns natürlich nicht orientieren an einem Vorbild etwa der Dampfmaschine. Der Mensch ist keine Maschine, wie die Dampfmaschine sie ist. Aber der Mensch ist eine Maschine wie der Computer. Sie ist. Sein Gehirn, behauptet er, sei wie ein Computer organisiert. Und wenn das menschliche Gehirn als Quelle der menschlichen Tätigkeiten wie ein Computer funktioniert, der Computer aber eine Maschine ist, wenn auch eine sehr komplexe, dann müssen wir nicht sozusagen gekränkt sein, nicht länger gekränkt sein, wenn man uns mit einer Maschine vergleicht, sondern können wir eher sogar stolz darauf sein, welch wunderbare Maschinen wir sind. Also, dass die Menschen, die Antwort von Minsky auf die Frage, wieso können freie Wesen, wie die Menschen, Maschinen hervorbringen, ist die Antwort, weil sie selber Maschinen sind. Wenn auch sehr komplexe und ganz wunderbare. Also Menschen können Maschinen erfinden und produzieren, weil im Menschen selbst sozusagen etwas ist, was ihn als Maschine charakterisiert. Bei Minsky geht es so weit, dass er sagt, der Mensch insgesamt ist eine Maschine und er sollte stolz darauf sein, eine Maschine zu sein. Andere Positionen sagen, dass im Menschen so etwas wie ein maschineller Anteil enthalten ist, vielleicht ein maschineller Kern enthalten ist, dass das aber nicht das Ganze des Menschlichen oder des Menschen ausmacht. Das heißt, im Menschen gibt es einen Kern, einen menschlichen Wesenskern sozusagen, und genau dieser menschliche Wesenskern ist dasjenige, was auch den Menschen als Maschine ausmacht. Für diese Position steht, und jetzt stimmt es, was ich eben fälschlicherweise gesagt habe, der amerikanische Robotikforscher Hans Moravec, der gesagt hat, indem die Menschen komplexe Maschinen wie Computer hervorbringen, und zwar Computer, die zunehmend intelligenter werden, je weiter die Entwicklung voranschreitet, dann bringen sie sozusagen etwas hervor, was in ihnen angelegt ist, sonst könnten sie dies nicht hervorbringen, was aber gleichzeitig sozusagen in ihnen auch das Eigentliche des Menschlichen ausmacht, die Ratio nämlich, ist der eigentliche menschliche Wesenskern. Der Mensch selber ist aber nicht nur Ratio, sondern er ist auch Trieb und Leidenschaft, und er ist eben nicht nur Geist, sondern er ist auch Biologie, fleischliches Wesen. Die künftige Welt aber wird eine postbiologische Welt sein, sagt er, die von sich selbst vervollkommnenden denkenden Maschinen beherrscht wird, bevölkert von Kindern des Geistes, die durch keinerlei materielle Zwänge mehr eingeengt sind. Im Unterschied zu uns, die wir eben, weil wir noch eine Biologie haben, sprich einen Körper, durch materielle Zwänge eingeengt sind, nämlich durch die materiellen Zwänge, die uns unser Körper auferlegt. Das heißt, unser Körper wird von Moravec sozusagen wie eine Art des Gefängnisses, wie eine Art Gefängnis des Geistes aufgefasst. Und aus diesem Gefängnis muss der Geist sozusagen befreit werden. Das geht nur, wenn er den Körper sozusagen hinter sich lässt. Und er lässt ihn hinter sich in diesen neuen, intelligenten, superintelligenten, immer intelligenter werdenden Maschinen. Diese Maschinen haben zwar im gewissen Sinne sozusagen auch einen Körper, weil sie eine gewisse Materialität aufweisen, aber diese Materialität ist eigentlich nur ein austauschbarer Träger dessen, was das Eigentliche des Computers ausmacht, nämlich seine Intelligenz, in Anführungsstrichen, die immateriell ist, weil sie sich in etwas Immateriellem manifestiert, nämlich in den Programmen, die auf den Computern laufen, während das die Hardware etwas ist, was sozusagen ständig verändert werden kann und wo es in 10, 20 Jahren vielleicht völlig andere Materien geben kann, auf denen diese Intelligenz läuft, in Anführungsstrichen, als das heute der Fall ist. Das heißt, diese Evolution der Intelligenz, die vom Menschen ausgeht, lässt den Menschen hinter sich, und wir werden künftig eine Welt haben, in der eben superintelligente Roboterwesen, von denen wir heute noch nicht wissen, wie sie aussehen werden, welche materielle Gestalt sie vorübergehend annehmen werden, aber auch immer wieder hinter sich lassen werden, beherrscht werden wird. Und sofern es Menschen als biologische Spezies dann noch gibt, dann sagt er an anderer Stelle, dann werden vielleicht diese intelligenten Roboter die als Haustiere halten. Das ist seine Perspektive, und in dieser Perspektive ist eingeschlossen, dass wir sozusagen nicht die wahren Menschen sind, weil wir noch einen biologischen Körper haben, der uns einengt. Das wahre Menschentum ist aber nicht unsere Biologie, sondern unser Geist. Und insofern sind die wahren Menschen diejenigen, die sich von der Biologie befreit haben. Das heißt, diese künftigen intelligenten Roboterwesen werden eigentlich die wahren Menschen sein. Das ist sozusagen eine Art von Transhumanismus, die sich hier in dieser Auffassung manifestiert, die also das, was wir bisher eigentlich unter Humanismus verstanden haben, nämlich dass das Menschliche auch etwas zu tun hat mit unserer leiblichen Existenz, hinter sich lässt. Und dann gibt es schließlich noch eine Auffassung, die ebenfalls davon ausgeht, dass im Menschen es unterschiedliche Persönlichkeitsanteile gibt, nicht maschinelle und maschinelle. Die maschinellen Persönlichkeitsanteile wären die, eben wo wir sozusagen funktionieren wie Rechenmaschinen oder wie Kalkulationsmaschinen. Dass wir das können, das wissen wir ja. Ne? Jedenfalls sofern wir Mathe irgendwie einigermaßen beherrschen, funktionieren wir da wie Rechenmaschinen. Wir können uns wie Maschinen verhalten. Also es gibt diesen Persönlichkeitsanteil in uns, aber er macht nicht das Ganze des Menschlichen aus. Menschen können Maschinen erfinden und produzieren, weil Maschinen ein Teil oder das Maschinelle ein Teil ihrer Persönlichkeit ausmacht. Und in der Geschichte der Menschheit haben sich sozusagen diese Anteile gegeneinander verschoben. In den Anfängen der menschlichen Entwicklung waren die nicht maschinisierten Persönlichkeitsanteile sozusagen dominierend. Und die maschinisierten Anteile, sprich die strenge Rationalität, wie sie sich etwa in der Mathematik manifestiert, spielte eine relativ geringe Rolle für die menschliche Existenz, für menschliches Leben. Während diese Anteile sich im Laufe eben der Menschheitsgeschichte immer weiter sozusagen in den Menschen erweitert haben, ausgebreitet haben, sodass wir heute, die Menschen heute, wesentlich rationalere Wesen sind als die Menschen vor etlichen tausend Jahren, und diese Entwicklung wird möglicherweise weitergehen, aber sie wird nach Auffassung der Autoren, die diese Position vertreten, nicht zu dem führen, was Hans Moravec prognostiziert hat, nämlich zu einem Hintersichlassen der biologischen Spezies Mensch. Die Autoren, das Bamet und andere, die sich mit dem Verhältnis von Mensch und Maschine und der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine beschäftigt haben, sagen, dass die Schnitt- bzw. Berührungsstelle zwischen Mensch und Maschine sich in den Menschen selbst hinein verlagert hat. Es ist also nicht die Frage, ob unsere äußere Welt zunehmend maschinisiert wird so sehr, sondern wenn sich unsere äußere Welt zunehmend maschinisiert, ist es Ausdruck dessen, dass wir uns in uns selbst zunehmend maschinisieren. Dass also die Schnittstelle zwischen dem Nicht-Maschinellen und dem Maschinellen sozusagen durch die Persönlichkeit der Menschen selber verläuft und sich dort zunehmend verschiebt hin zum Maschinellen. Jetzt ist allerdings die Frage, aufgrund welcher Fähigkeiten Menschen genau diese Schnittstelle sozusagen verschieben können. Wer sorgt denn dafür, dass diese Schnittstelle sich verschiebt? Wer sorgt denn dafür, dass Menschen sich rationalisieren? Ist das der nicht maschinisierte Anteil, aus dem die Maschinisierung hervorgeht? Das wäre unlogisch, denn da herrschen eben gerade Leidenschaft und Trieb und so weiter. Da herrscht das Natürliche, das aus sich heraus nicht so ohne weiteres das Rationale hervorbringt. Ist es das Rationale, das diese Schnittstelle verschiebt? Diese Schnittstelle zu verschieben würde ja immer heißen, dass etwas Nicht-Maschinisiertes in Maschinisiertes überführt wird. Das Rationale ist aber selbst nicht, oder verfügt selber nicht über den irrationalen Anteil, oder es ist nicht angesiedelt im irrationalen Anteil oder nicht-rationalen Anteil des Menschseins. und kann von daher auch nicht diese Schnittstelle verschieben. Das heißt, irgendetwas muss im Menschen sein, nach meiner Auffassung jedenfalls, was sozusagen beides übergreift und beides umfasst und deswegen die Fähigkeit des Menschen darstellt, in sich selbst die Relation zwischen dem Maschinellen und dem Nichtmaschinellen oder dem Rationalen und dem Natürlichen zu verändern oder zu verschieben. Wir sind sozusagen in beiden Welten von Haus aus zu Hause und nicht als gespaltene Persönlichkeiten, sodass wir entweder das eine sind oder das andere sind, sondern als Wesen, die beides zugleich sind und deswegen auch Übergänge zwischen dem einen und dem anderen herstellen können und verschieben können. Die determinierende Wirkung von Maschinen, also wenn davon die Rede ist, dass Maschinen die menschliche Freiheit bedrohen, das ist ja eine Sorge, die eigentlich mit der Entstehung der Maschinen, mit dem Entstehen dessen, was man das Maschinenzeitalter auch mal genannt hat, schon immer verbunden war. Die Sorge, dass wenn immer mehr Maschinen produziert werden, die Menschen ihre Freiheit zunehmend verlieren. Diese Sorge ist ja damit verbunden, dass etwas, was in den Maschinen drinsteckt, nämlich die rationale, deterministische Organisation, interne Organisation der Maschine, dass die sich überträgt auf die Umwelt, die bisher noch nicht Maschine ist. Dass Maschinen also eine maschinisierende Wirkung haben. Nun sind Maschinen ja zunächst mal Teil einer chaotischen, nicht-maschinellen Welt. Ich habe versucht, die Differenz zwischen dem chaotischen, nicht-maschinellen und dem natürlichen eben dadurch darzustellen, dass das eine sozusagen strenge Geometrien in dieser Grafik aufweist und das andere einfach ein Geflecht und Durcheinander von allem Möglichen darstellt. So. Die Frage ist, wie kann es geschehen, dass der Bereich dessen, was das Maschinelle ist, sich sozusagen ausweitet in diese Umwelt? Kann die Maschine das selber? Stellen wir eine Maschine irgendwo in die Natur rein und gucken, was passiert. Es wird das Umgekehrte passieren, ne? Also die Maschine wird überwuchert werden durch ihre Umwelt. Sie wird allmählich verrotten. Sie wird zerfallen. Und wenn wir sie sich selbst überlassen, wird das Gegenteil von dem passieren, was man den Maschinen als Wirkung vielleicht zuschreiben mag. Sie wird nicht ihre Umwelt maschinisieren, sondern sie wird selber wieder zurückfallen in die, ja nicht wirklich chaotische, sondern hier nur chaotisch dargestellte Natürlichkeit ihrer Umwelt. Sie wird also zurückfallen auf eine frühere Entwicklungsstufe. Sofern nicht wir, also Menschen, dafür sorgen, dass das, was die einzelne Maschine repräsentiert, sich dann auch überträgt auf die Umwelt dieser Maschine. Nehmen wir die Waschmaschine. Die Waschmaschine mit ihrer internen Rationalisierung des Waschvorgangs sorgt alleine nicht dafür, dass das Waschen rationalisiert wird, sondern nur, wenn wir diese Maschine einbinden in Handlungsabläufe, in Tagesabläufe, in denen nun wir eben unser Verhalten nach der Maschine ausrichten. Also die Wäsche entsprechend vorher sortieren, die Chemikalien einkaufen, in der benötigten Menge einspeisen, dafür sorgen, dass die Wäsche wieder rausgenommen wird und so weiter und so fort. Also ein Stück der Rationalität der Maschine übertragen auf die Rationalität unseres Tagesablaufs, denn sonst funktioniert es nicht. Also wir können die Maschinen und die Rationalität der Maschinen, die sie uns anbietet, nur nutzen, wenn wir durch unsere Umorganisation, unsere Lebenspraxis ein Stück dieser Rationalität in unsere lebendige Lebenspraxis auch übertragen. Wenn wir sozusagen maschinelle Strukturen in unsere eigenen Handlungen fließen lassen, dann weitet sich sozusagen der Bereich des Maschinellen eben in die Umwelt aus. Aber das tun nicht die Maschinen selber, sondern das tun wir, indem wir Maschinen zum Teil unseres Lebens werden lassen. Und wenn wir dies nicht tun, passiert eben das, was ich eben gesagt habe, die Maschine wird wieder sozusagen zur Natur. Also, es ist kein Mechanismus, der den Maschinen selber immanent ist, dass sie ihre interne deterministische Struktur übertragen auf ihre Umwelt und der Umwelt sozusagen die Freiheit rauben, sondern wir selber tun das, indem wir uns den Zwängen, die mit einer solchen Rationalisierung unseres Alltags verbunden sind, freiwillig unterwerfen, um den Nutzen zu haben, den eben das mit sich bringt. Die Optimierung von Handlungsabläufen, wie beispielsweise dem Waschen. Der dritte Einwand, den man jetzt machen kann, also der erste Einwand gegen die platte Gegenübersetzung Mensch gleich Freiheit auf der einen Seite, Maschine gleich Determinismus auf der anderen Seite, also Maschinen bedrohen das Menschliche, weil sie die Freiheit bedrohen. Der erste Einwand war der, dass schon die Gegenübersetzung Mensch und Maschine fraglich ist. Wir haben nicht auf der einen Seite den Menschen, auf der anderen Seite die Maschine, sondern das Maschinelle ist etwas, was zum Menschlichen dazugehört. Das war der erste Einwand. Der zweite Einwand war jetzt der, dass die Maschinen niemals aus sich selber heraus diese freiheitsberaubende Wirkung sozusagen haben auf ihre Umwelt, sondern immer nur, sofern Menschen dies so wollen. Und dieses Wollen selber ist allerdings Ausdruck menschlicher Freiheit, denn sie müssen dies nicht wollen. Sondern sie wollen dies wollen. Und deswegen tun sie es. Und wenn sie es nicht wollen, lassen sie es. Dann mag da zwar eine Waschmaschine stehen, aber sie wird nicht genutzt, weil man die Rationalisierung des Alltagsablaufs und die Zwänge, denen man sich damit aussetzt, vielleicht nicht will für sich. Also das war der zweite Einwand. Der dritte Einwand ist jetzt der, und das ist ein Einwand, der insbesondere auch von Informatikern vorgebracht wird, dass die Behauptung, dass eine Maschine immer deterministisch sei, auch schon nicht stimmt. Sondern dass es nicht deterministische Maschinen gibt. Die meisten Maschinen mögen deterministisch sein, aber es gibt eben auch nicht deterministische Maschinen. Was ist eine nicht deterministische Maschine? Müssen wir uns erstmal angucken, was eine deterministische Maschine ist. Dies wäre die Struktur einer deterministischen Maschine. Ein Handlungsvollzug oder ein Programmschritt folgt zwingend auf den vorhergehenden. Es gibt einen Anfangspunkt, der auf diese Weise durch die Struktur des Programms determiniert, zwingend zu einem bestimmten Ende führt. Das mag zwar in Abhängigkeit von äußeren Parametern geschehen, die hier jetzt nicht mit eingezeichnet sind, dass also wenn dann Verzweigungen da drin enthalten sind, aber auch diese Wenn-Dann-Verzweigungen sind grundsätzlich eindeutig. Also auch wenn wir Rückkopplungsschleifen haben oder wenn wir Verzweigungen haben, immer führt die Maschine zwangsläufig zum nächsten Schritt. Das ist also eine deterministische Maschine. Was ist denn nun eine nicht-deterministische Maschine? Das wäre eine Maschine, die an einen bestimmten Punkt kommt, von dem ab der weitere Ablauf nicht mehr zwingend im Programm selber angelegt ist, sondern wo das Programm nun so etwas wie manche Informatiker sprechen von Freiheitsgraden aufweist, insofern das, was der nächste Schritt ist, nicht mehr vom Programm abhängig ist, sondern von etwas abhängig gemacht wird, was man Zufall nennen könnte. In einer Maschine gibt es keine Zufälle. Im deterministischen Ablauf einer Maschine gibt es keine Zufälle. Wenn also jetzt hier vorgesehen wird, dass es Zufälle geben kann, dann bedeutet das zum Beispiel, dass im Unterschied zu einer deterministischen Maschine, deren Verhalten man voraussagen kann, man das Verhalten dieser Maschine nicht mehr voraussagen kann. Wie kommt nun aber Zufall ins Spiel? Es muss etwas also von außen sein. Aber etwas von außen sein, was in die Maschine hineinwirkt. Muss also eine Instanz sozusagen in der Maschine geben, die etwas wie Zufall in die Maschine hineinbringen kann. Und das ist der sogenannte Zufallszahlengenerator. Der also eine Zahl, die erzeugt, von der im Programm oder über die vom Programm her nicht vorausgesagt werden kann, wie sie lauten wird. Also die nicht in dem deterministischen Ablauf der Maschine enthalten ist und sozusagen daraus berechenbar wäre, sondern es wird eine Zahl generiert, die auf etwas anderes zurückzuführen ist. Dieses andere ist der Maschine sozusagen extern. Und es gibt es zwei zu unterscheidende Möglichkeiten, wie Zufallszahlengeneratoren arbeiten. In dem einen Falle ist von echten Zufallszahlen die Rede und im anderen Falle von Pseudo-Zufallszahlen. Bei echten Zufallszahlen ist es so, dass hier echte Ereignisse physikalischer Natur oder physischer Natur herangezogen werden, die dafür sorgen, dass eben nun eine bestimmte Zahl sozusagen generiert wird, die dann eingespeist wird in die Maschine. Und dann ist abhängig davon, was das für eine Zahl ist oder welche Zahl das ist, geht es dann sozusagen weiter. Von da ab ist die Maschine wieder deterministisch. Es gibt also nur sozusagen eine Unterbrechung im deterministischen Ablauf, und die hängt eben davon ab, welche Zahl wird jetzt hier eingespeist. Das ist, wie gesagt, nicht vorausberechenbar, weil ein Zufallszahlengenerator diese Zahlen erzeugt. Und bei echten Zufallszahlen ist das keine errechnete Zahl, sondern eine, die beispielsweise durch physikalische Ereignisse erzeugt wird, also sich etwa ableitet aus der Intensität der Sonnenstrahlung draußen. Wie hell ist es draußen? Das ist etwas, was wir nicht berechnen können. Das ist etwas, was eben abhängt von so vielen komplexen Faktoren in der Natur, dass dies aus der Sicht einer deterministischen Maschine ein Zufall ist. Und dieser Zufall kann genutzt werden oder diese äußeren Ereignisse können genutzt werden, um also sogenannte echte Zufallszahlen zu generieren, während Pseudo-Zufallszahlen Zahlen sind, die berechnet werden, aus einer bestimmten gegebenen Menge von Zahlen, die sozusagen zur Verfügung stehen, als Pool eine Zahl genommen wird und auf die eine Rechenprozedur angewandt wird, aus der dann eine Zahl wiederum erzeugt wird. Das Problem bei den Pseudo-Zufallszahlen ist, dass sobald die Ausgangszahl, auf die jetzt die Rechenoperation angewandt wird, wieder dieselbe ist, wie sie vorher schon einmal vorkam, dieser Generator sozusagen in eine Schleife kommt. Das heißt, von da ab wieder dieselbe Abfolge von Zahlen erzeugt. Deswegen Pseudo-Zufallszahlengenerator. In der ersten Runde sozusagen ist das eine chaotische Abfolge von Zahlen. Aber sobald die Ausgangszahl, auf die die Operation angewandt wird, wieder dieselbe ist, wenn also bei der Anwendung der Operation auf eine bestimmte Zahl, dass eine Zahl herauskommt, auf die früher schon mal die Operation angewandt worden ist, dann entsteht sozusagen derselbe Zyklus wieder. Die Qualität von solchen Zufallszahlengeneratoren wird von daher daran gemessen, wie groß die Zyklen sind. Aber es gibt immer Zyklen. Es sind vielleicht Zyklen, die Millionen von Zahlen aufweisen. Vielleicht sind es Zyklen, die lediglich eine Handvoll Zahlen aufweisen. Wenn es solche kurzen Zyklen sind, kriegt man ziemlich schnell raus, wie die Zahlenabfolge ist. Wenn es ein sehr umfangreicher Zyklus ist, ist es sehr schwierig, das rauszukriegen. Vielleicht faktisch sogar unmöglich, obwohl es im Prinzip nur eine Frage der Berechnung ist. Deswegen also Pseudo-Zufallszahlen. Dann ist die Maschine aber weiterhin deterministisch. Hat das, was hier passiert, in dieser Lücke sozusagen des deterministischen Ablaufs, tatsächlich etwas mit Freiheit zu tun? Es gibt Informatiker, die sagen, ja, das ist eigentlich das Wesen von Freiheit. Und wenn wir den Menschen auch nur als eine Maschine betrachten, dann ist es eben einfach nur so, dass bei ihm genau solche intervenierenden Zufallsereignisse eine Rolle spielen. Aber Zufälle sind eben etwas, was zufällt. Zufälle sind etwas, dem ich ausgeliefert bin. Was mir zufällt, sind nicht etwas, was aus mir sozusagen als meine eigene Aktion hervorgeht. Wenn wir aber von Freiheit sprechen, meinen wir nicht, dass uns irgendetwas passiert, was wir nicht voraussehen können. Also schlicht und einfach nur, dass unser Leben nicht berechenbar ist, weil uns alles Mögliche passieren kann, was wir nicht vorher wissen. Sondern wenn wir von Freiheit sprechen, meinen wir eigentlich, dass wir selber in der Lage sind, aktiv sozusagen zu dieser Unberechenbarkeit unseres Lebens beizutragen. Das heißt, die determinierten Abläufe zu durchbrechen oder zu unterbrechen, aber aufgrund unseres eigenen Entschlusses und nicht aufgrund dessen, dass uns etwas geschieht oder passiert. Insofern hat das, was hier mit dem Zufallszahlengenerator angesprochen ist, nicht wirklich etwas mit unserem Verständnis von Freiheit zu tun, auch wenn manche Informatiker den Begriff der Freiheit dahingehend auslegen. Es gibt einen zweiten Typus nicht deterministischer Maschinen. Das sind Maschinen, die auf nicht deterministischen Algorithmen beruhen. Also ein nicht deterministischer Algorithmus, das ist ein Algorithmus, der an bestimmten Stellen mehrere Möglichkeiten zulässt. Und weil er mehrere Möglichkeiten zulässt, ist er nicht mehr eindeutig. Ist nicht mehr eindeutig, wie es sozusagen weitergeht. Sondern es gibt beispielsweise an einer bestimmten Stelle vier Möglichkeiten, wie es weitergehen kann. Jetzt gäbe es auf der einen Seite die Möglichkeit, dass wo macht der Algorithmus denn sozusagen weiter oder wo macht die Maschine weiter, dass wir das von einem Zufallszahlengenerator abhängig machen. Dann werden auf diese Weise die anderen Möglichkeiten ausgeschlossen. Und die andere Möglichkeit ist aber die, und das wäre dann der nicht deterministische Algorithmus, dass alle Möglichkeiten weiterverfolgt werden. Es muss natürlich eine endliche Zahl von Möglichkeiten sein. Das heißt, das Programm verzweigt sich sozusagen dann an der Stelle in verschiedene Möglichkeiten, die aber nicht wieder zurückgeführt werden, wie das sonst beim Algorithmus, beim deterministischen Algorithmus der Fall ist, dass es Verzweigungen gibt, die aber wieder zurückführen sozusagen auf die Hauptspur, sondern es bleibt sozusagen bei dieser Verzweigung und es kommen entsprechend viele unterschiedliche Ergebnisse dabei raus. Und dann muss irgendwo aufgrund irgendeines entweder wiederum Mechanismus entschieden werden, welche der Möglichkeiten genutzt wird. Das kann wieder mit Hilfe eines Zufallszahlengenerators erfolgen. Es können aber auch Menschen die Entscheidungsvollmacht erhalten, nun auszuwählen, welche der vier Lösungen sie vorziehen, die in diesem Beispiel hier erzeugt werden. Ändert nichts daran, dass sich hier eine deterministische Maschine sozusagen verzweigt in vier deterministische Maschinen. Denn jeder dieser Wege, die danach weiterverfolgt worden, ist in sich wiederum deterministisch und nur an der einen Stelle der Verzweigung ist es sozusagen nicht deterministisch. Aber die Konsequenz ist nicht, dass da irgendetwas dann eintreten kann, was die deterministische Abfolge der Ereignisse sozusagen unterbricht oder außer Kraft setzt, sondern lediglich, dass es sie vervielfältigt. Auch das hat sicherlich nichts wirklich mit Freiheit zu tun in unserem Verständnis, weil auch hier die Unterbrechung nicht, weil hier gar keine Unterbrechung stattfindet, im Unterschied zum Beispiel vorher, keine Unterbrechung des deterministischen Ablaufes stattfindet, sondern lediglich eine Vervielfältigung der deterministischen Abläufe. Und nur in Bezug auf das Ergebnis kann dann wiederum so etwas ins Spiel kommen wie eine Zufallsentscheidung oder eben die menschliche Freiheit, die aber dann außerhalb dieser Maschine anzusiedeln ist, dieser nicht deterministischen Maschine. So, wir haben also den Einwand Nummer 3 jetzt abgehandelt, dass Maschine gleich Determiniertheit ist. Der Einwand läuft darauf hinaus, dass auch Maschinen ein Verhalten an den Tag legen können, das wir nicht vorhersehen können. Dass er nicht in dem Sinne determiniert ist, dass wir vorausberechnen können, dass wir kalkulieren können, wie sich diese Maschine verhalten wird. Wenn die Berechenbarkeit der Maschine der Ausdruck für Determiniertheit wäre, dann ist also klar, dass es nicht determinierte oder nicht deterministische Maschinen gibt. Und dass auch Maschinen unberechenbar sein können in ihrem Verhalten. Aber ob das schon heißt, ob Unberechenbarkeit schon heißt Freiheit, das habe ich vorhin mit ein paar Bemerkungen versucht in Zweifel zu ziehen. Ich komme jetzt zu einem vierten Punkt, der etwas mit unserem Verständnis von Freiheit zu tun hat. Da brauchen wir jetzt zunächst mal noch gar nicht an Maschinen zu denken, sondern einfach nur an menschliches Verhalten. Wenn unser Verhalten durch etwas bestimmt ist, was außerhalb unserer selbst liegt, dann reden wir von Fremdbestimmung. Dann ist unser Verhalten fremdbestimmt. Durch andere Personen, durch Gesetze, durch Machtstrukturen, durch Zwang, der auf uns ausgeübt wird oder wie auch immer. Wenn also so etwas wie Selbstbestimmung möglich sein soll, und das ist ja das Postulat, das mit dem modernen Verständnis von Freiheit und von Subjektivität und auch von Bildung in der Pädagogik verbunden ist, dann muss dies verbunden sein damit, dass die menschliche Existenz nicht eine vollständig fremdbestimmte ist oder dass sie da, wo sie fremdbestimmt ist, diese Fremdbestimmung sozusagen aufgebrochen werden kann. Jetzt sind wir natürlich als physische Wesen, als leibliche Wesen eingebunden in einen natürlichen, gesetzmäßigen Zusammenhang. Naturgesetze wirken auf uns. Als materielle Wesen, als materieller Teil dieser Welt sind wir natürlich auch den Naturgesetzen unterworfen. So gesehen sind wir fremdbestimmte Wesen, denn diese Gesetze haben wir nicht selber aufgestellt. Wir finden uns in der Unterwerfung unter diese Gesetze ganz einfach vor. Wir finden uns auch in gesellschaftlichen Strukturen vor, die wir nicht jeweils selber geschaffen haben. Und alles Mögliche in unserer Umwelt, ist von Anfang an uns zunächst mal gegeben. Sowohl unsere eigene physische Ausstattung, mit der wir auf die Welt kommen, als auch die Welt, in der wir uns vorfinden. Das heißt, der Anfang des menschlichen Lebens ist, wohl ein durchweg fremdbestimmter. Wo kann da jetzt sozusagen die Freiheit, die menschliche Freiheit ins Spiel kommen? Sie müsste eigentlich dadurch ins Spiel kommen, dass diese anfängliche Determiniertheit der menschlichen Existenz durch den Menschen selber irgendwie aufgebrochen werden kann. Dass also Fremdbestimmtheit in Unbestimmtheit sozusagen verwandelt werden kann, transformiert werden kann, sodass ein Freiraum, der entsteht, in dem Selbstbestimmbarkeit möglich wird. Also als Beispiel, ich bin der Autorität meines Vaters unterworfen, ich gehorche meinem Vater und bin insofern fremdbestimmt. Ich tue, was er mir sagt. Irgendwann mal fasse ich den Entschluss, damit ist jetzt Schluss, sozusagen. So. Ich kündige sozusagen den Gehorsam meinem Vater auf, und das ist die wesentliche Bedingung. Ich muss das irgendwann tun, wenn ich eine autonome Persönlichkeit werden will. Der erste Schritt ist, dass ich mich verweigere, sozusagen, dass ich den Gehorsam aufkündige, und damit entsteht ein Raum, der vorher erfüllt war durch die Gebote, denen ich mich unterworfen habe, meines Vaters, und der jetzt aber frei ist von diesen Geboten. Und in denen ich mir nun selber mir meine Regeln, die Regeln meines Verhaltens oder die Gebote meines Verhaltens geben soll. Das ist das, was Kant mit dem Begriff der Mündigkeit verbunden hat. Dass die Menschen sich selbst ihre Gesetze geben, auf der Grundlage ihrer Fähigkeit dazu, also ihrer Verstandesfähigkeit. Der autonome Verstandesgebrauch ist die Bestimmung, die Kant gegeben hat für die menschliche Mündigkeit, und das ist ja eine zentrale pädagogische Idee der Moderne, die Idee der Mündigkeit, dass Menschen mündig werden sollen, und dass die Pädagogik dazu beizutragen hat, dass Menschen mündig werden können. In einem solchen Entwicklungsprozess muss also Fremdbestimmtheit aufgelöst werden, Menschen müssen sich sozusagen emanzipieren. Der Begriff der Emanzipation sagt genau das. Sie lösen sich heraus aus der Vormundschaft, der sie unterworfen waren, und können nun für sich selbst sprechen. Also ihren Mund für sich selbst gebrauchen. Für sich selbst sprechen, es spricht niemand anderer für sie. Das ist dann die Basis dafür, dass dann eben etwas Neues entstehen kann, was auf die Selbstbestimmung des Menschen zurückzuführen ist. Das heißt, im Übergang von Fremdbestimmtheit zu Unbestimmtheit geschieht zunächst mal ein negativer Akt der Freiheit, nämlich der Befreiung von etwas, der Auflösung von fremder Bestimmung. Das ist das, was wir mit Emanzipation bezeichnen. Und aus dieser neuen Möglichkeit heraus wird jetzt eben auch der positive Akt der Freiheit gefordert, notwendig, der eben darin besteht, dass ich nun einen eigenen Entwurf, wie mein Leben sich vollziehen soll, machen kann, mir geben kann, dass also das, was vorher aufgelöst worden ist, nun eben die Notwendigkeit einer neuen Bestimmung, eben der eigenen Bestimmung meines Lebens und auch meiner Wirkung in dieser Welt, sowohl ermöglicht als auch ernötigt. Wenn also der negative Akt der Freiheit etwas Auflösendes hat, ich löse mich aus etwas heraus, und auch das, was in das ich vorher eingebunden war, löst sich dadurch auf, dass ich mich daraus herauslöse. Es zerfällt in einem gewissen Sinne, das hat also was Destruktives durchaus. Das ist die Voraussetzung dafür, dass dann eben aus dem so Zerfallenen etwas Neues synthetisiert werden kann, entstehen kann. Also die Analyse oder die Auflösung ist die Bedingung für die neue Kreation oder die Synthese oder die Konstruktion. Die Emanzipation von Fremdbestimmtheit ist die Voraussetzung für die Möglichkeit der Selbstbestimmtheit. Die Fremdbestimmtheit ist ein Bereich, in dem sozusagen die Strukturen festliegen, denen ich unterworfen bin. Und die Selbstbestimmtheit ist ein Bereich, in dem die Strukturen festliegen, die ich mir selber gegeben habe. Das erste ist sozusagen das Gesetz, dem ich unterworfen bin. Das zweite ist das Gesetz, das ich mir selber gegeben habe. Beides sind aber Gesetze. Dem ersten gehorche ich aus Zwang oder aus Not. Und dem zweiten gehorche ich aus Einsicht oder aus Selbstdisziplinierung. Aber in beiden Fällen handelt es sich um Gehorsam und es handelt sich um Unterwerfung. Allerdings mit unterschiedlichen Begründungen. Das bedeutet aber, dass natürlich, wenn ich als Subjekt in die Lage versetzt worden bin, mir selber das Gesetz meines Handelns zu geben, mich mit anderen dazu verbinde, uns allen gemeinsam ein neues Gesetz unseres Handelns zu geben, sprich zum Beispiel eine demokratische Gesellschaft an die Stelle der früheren autoritativen und diktatorischen Gesellschaften der Vormoderne zu setzen, dann ist dieses neue Regelwerk zwar eines, das aus dem freien Akt der Subjekte hervorging, das aber selber diesen freien Akt so dann nicht mehr zulässt. Das heißt, die Freiheit können sich die Subjekte immer nur wahren, wenn sie auch das, was sie sich selbst an Gesetzen gegeben haben, immer wieder auch zumindest potenziell der Auflösung unterwerfen. Sodass also dieser Akt der Auflösung, der kritischen Auflösung des Gegebenen, sich nun auch erstrecken würde auf das je selbst hervorgebrachte. Dass auch das selbst hervorgebrachte immer wieder der Kritik unterworfen wird, immer wieder aufgelöst wird, um der möglichen neuen, aus Freiheit erst noch zu generierenden Form will. Insofern wäre das ein sozusagen unabschließbarer, immer wieder in sich selbst zurückkehrender Prozess, in dem sich analytische Akte, kritische Akte mit synthetischen Akten und konstruktiven Akten ablösen und das eine jeweils wieder die Bedingung und die Voraussetzung für das andere darstellt. Auch hier haben wir sozusagen Maschinelles, denn auch die hervorgebrachte Gesetzgebungsmaschine ist sozusagen eine soziale Maschine, auch wenn sie auf den freien Akt des Menschen zurückgeht, ist sie eine Maschine und insofern determinierend und Freiheit negierend. Auch hier sehen wir also, Maschinelles geht sozusagen aus Akten der Freiheit hervor, muss aber dann auch durch Akte der Freiheit immer wieder aufgelöst werden können. Sodass das, was dann neu entsteht, sofern es rational aus der Rationalität der Subjekte entsteht, wiederum maschinenartig sein wird und als solches, als maschinenartiges wiederum in Frage zu stellen ist. Also auch hier sehen wir bei diesem vierten Argument, dass die Gegenübersetzung von Mensch und Maschine nicht wirklich tragfähig ist. Und auch die Gegenübersetzung von Determinismus und Freiheit nicht wirklich tragfähig ist, sondern dass es hier in dieser Figur sozusagen Durchgangsphasen sind, durch die sich die menschliche Existenz, man kann sozusagen sagen, abwechselnd oder changierend immer wieder hindurch bewegt. Subjekt und Freiheit. Also wir verbinden in der Moderne unser Verständnis von Subjekt, von Subjektivität immer mit der Vorstellung von Freiheit. Das Subjekt ist eben eines, das sich selbst bestimmen kann und das kann es nur, wenn es über Freiheit verfügt. Das war ja auch der Gehalt der vorhergehenden Überlegungen. Der Begriff des Subjektes kommt aus dem lateinischen Subjektum und von dem lateinischen Verb subjicere. Sub heißt so viel wie unter oder darunter und jicere stammt von dem Verb jackere und jackere heißt werfen. Also subjicere heißt unterwerfen, darunter werfen. Und Subjektum heißt insofern dann das Unterworfene oder eben auch das, was aufgrund dessen, dass es darunter geworfen wurde, dann zugrunde liegt, unterliegt. Es gibt eine ältere Bedeutung des Wortes Subjekt, mit älter meine ich vormodern, vor dem 18. Jahrhundert. Und da hieß Subjekt eben wirklich, das war Bezeichnung für den Untertan, also für den Unterworfenen. Und das Wort Subjekt hat sozusagen eine Karriere durchgemacht im Verlaufe des 18. Jahrhunderts, Zusammenhang mit der Entstehung der klassischen deutschen idealistischen Philosophie, der Subjektphilosophie, in der eine Umdeutung erfolgt ist des Wortes Subjekt, nämlich dass der Mensch nicht mehr der Unterworfene ist, sondern dass der Mensch derjenige ist oder die Instanz ist, auf die alles zurückführbar sein soll. Also die Instanz, die allem zugrunde liegt, allem, was geschieht, zugrunde liegt, man kann sagen, von der alles ausgeht. Das ist auch unser grammatisches Verständnis vom Subjekt im Satz. Das Subjekt des Satzes ist das, von dem eine Aktivität ausgeht, die im Verb ausgedrückt wird. Also da ist Subjekt nicht mehr das Unterworfene, sondern das zugrunde liegende oder die Instanz, von der etwas ausgeht. Man kann sagen, der Ursprung von allem. Insofern ist mit diesem modernen Verständnis von Subjekt Initiative, Innovationskraft, Kreativität, Produktivität verbunden, Spontaneität auch, also das ist die Initiativkraft, die im Subjekt liegt. Initiativkraft heißt ja so viel wie das Subjekt ist in der Lage, einen Anfang zu setzen. Also es steckt nicht einfach nur in Kausalketten drin, denen es dann wiederum deterministisch unterworfen wäre, sondern es kann diese Kausalketten unterbrechen. Und indem es sie unterbricht, kann es den Beginn einer neuen Kette in Gang setzen. Diese Kette ist dann wieder, wie wir das bei der Maschine sehen, oder wenn jemand ein Programm geschrieben hat, in sich möglicherweise deterministisch. Aber der zugrunde liegende Akt ist keiner, der aus deterministischen Ketten, Ereignisketten hervorgeht, sondern ein Akt der Freiheit oder der Spontaneität. So verstehen wir jedenfalls in der Moderne überwiegend das Subjekt und seine Freiheit. Maschinen sind so gesehen Symbole menschlicher Freiheit, denn Maschinen werden nicht von der Natur hervorgebracht, sondern Maschinen werden von Menschen hervorgebracht. Und das Interessante ist ja, dass die Freiheitsgeschichte des Subjektes, wenn ich sage, dass sie im 18. Jahrhundert einsetzt, dass es von da ab sozusagen das menschliche Selbstverständnis ist, also damit einsetzt, auch historisch damit einsetzt, dass die Menschen in zunehmendem Maße ihre Lebenswelt maschinisieren. Und man müsste ja eigentlich denken, wenn die Maschinen das Gegenteil von Freiheit sind, müsste eigentlich die Unfreiheitsgeschichte des Menschen im 18. Jahrhundert beginnen und nicht die Freiheitsgeschichte des Menschen. Aber die Entwicklung von Maschinen fällt zusammen und gehört zusammen historisch mit der Befreiung der Menschen eben aus vorgängiger herrschaftlicher Determiniertheit. So, dann komme ich zum sechsten Abschnitt der heutigen Überlegungen, zum Verhältnis von Freiheit und Determination. Und das hat etwas mit dem Verhältnis von Raum und Grenze zu tun. Das, was Sie da sehen, ist Raum und Grenze. Die Grenze ist diese Umrandung sozusagen der Fläche, und der Raum ist die umgrenzte Fläche. Von diesem Bild will ich sozusagen jetzt erstmal ausgehen. Hat eine Verbindung zu dem, was ich früher mal gezeigt habe, die Maschine, ne? Hatte ich ja auch so dargestellt, als ein solches Rechteck mit einer Umrandung, einer inneren Struktur, die sich dann in einer Umwelt, die sozusagen ungeordnet ist, natürlich ist, nicht maschinell ist, befindet. So ist das auch jetzt hier für diesen Raum zu sehen. Dieser Raum grenzt sich ab von einer chaotischen Umwelt. Wir können auch sagen, von einer natürlichen Umwelt grenzt er sich ab. Der Unterschied zu dem Maschinenbild früher ist der, dass das Innere des Raums hier noch nicht ausgefüllt ist. Bei der Maschine war das Innere des Raums ausgefüllt durch die rationalen Strukturen, die eine Maschine und das Verhalten einer Maschine ausmachen. Hier soll dieser Raum sozusagen noch frei sein. Wir könnten ihn füllen, indem wir ihn mit maschinellen Strukturen, mit rationalen Strukturen füllen. Dann würden wir die Freiheit, die dieser Raum bietet, nutzen, um eine Maschine zu produzieren. Wo vorher Natur war, ist jetzt Maschine. Dass da, wo vorher Natur war, jetzt Maschine ist, ist nicht von Maschinen bewirkt worden, sondern von Menschen, die eben beides sind. Und eben deswegen auch Naturhaftes in Maschinenförmiges verwandeln können. Dieser Raum, in dem Sie diese Freiheit haben, der muss allerdings erstmal da sein. Und er ist nicht einfach da, dadurch, dass die Natur irgendwie diesen Raum gibt, diese Freiheit gibt. Diese Freiheit gibt die Natur nicht. Die Natur bedroht Menschen sozusagen ständig mit Gefahren, auf die sie reagieren müssen, auf die sie antworten müssen. Da gibt es keinen Raum, den die Natur bietet, sondern diesen Raum müssen Menschen sich erst schaffen, indem sie sich die Natur vom Leib halten, indem sie Grenzen errichten, indem sie Schranken errichten zwischen diesem Raum der Freiheit und der bedrohlichen Umwelt, auf die sie, wenn sie diesen Raum nicht hätten, sozusagen ständig reagieren müssten und auf die sie ständig ihre Aufmerksamkeit richten müssten. Sie können sich das so vorstellen, Menschen im Dschungel. Menschen im Dschungel müssen sozusagen ständig aufmerksam sein, also die Aufmerksamkeit ständig ihrer Umwelt zuwenden, weil aus dieser Umwelt ständig irgendeine Gefahr auf sie zukommen kann. Das heißt, ihre gesamte Lebenstätigkeit wird in Anspruch genommen von der Aufmerksamkeit für diese Gefahren und der Abwehr dieser Gefahren. Eigentlich ist das keine menschliche Existenz, sondern was damit beschrieben ist, ist eigentlich die Existenz eines vollständig in diese natürliche Umwelt eingebundenen Wesens, das vollständig determiniert ist, eigentlich auch in seinem Verhalten durch diese Umwelt. Menschliches Leben entsteht eben dadurch, dass das menschliche Verhalten nicht mehr vollständig von dieser Umwelt determiniert ist, als bloße Reaktion auf Umweltgefahren, sondern dass Menschen in der Lage sind, sich freie Räume zu schaffen. Beispielsweise, indem sie Mauern errichten, Palisaden errichten, also erstmal eine Fläche frei roden, also eine Lichtung, entweder die vorhanden ist oder die sie schaffen, dadurch, dass sie Bäume fällen, frei räumen, also ein Stück freien Raum schaffen, der aber natürlich ständig in der Gefahr stünde, überwuchert zu werden, wieder von der Umwelt, wenn man ihn einfach nur sich selbst überließe. Das heißt, einmal freiräumen reicht nicht, sondern er muss frei gehalten werden, indem dann wiederum eben die Umwelt, die wuchernde Umwelt zurückgehalten wird. Durch Palisaden, durch Mauern, wie auch immer. Dadurch entsteht ein freigehaltener Raum, und dieser freigehaltene Raum ermöglicht nun eben, dass, indem man sich in diesen Raum begibt, man seine Aufmerksamkeit nicht mehr ständig der bedrohlichen Umwelt zuwenden muss, sondern jetzt sozusagen dem anderen Menschen zuwenden kann oder auch nach innen wenden kann, sich selbst zuwenden kann. Hier ist also jetzt eine Aufmerksamkeit für den anderen Menschen und für das Menschsein selber, das eigene Menschsein möglich, eine Zuwendung, die sowohl soziale Zuwendung als auch reflexive Wendung auf die eigene Existenz beinhaltet und insofern menschliche Existenz ausmacht, aber nur dadurch, dass Raum dafür da ist. Freier Raum. Und dieser freie Raum muss geschützt sein, und den Schutz für diesen freien Raum gibt die Grenze ab. Auch hier haben wir aber ein Verhältnis zwischen Freiheit und Determination, das sich hier jetzt als Verhältnis von Raum und Grenze darstellt. Denn die Grenze bildet gleichzeitig eben auch die Grenze der Freiheit. Sie ist sowohl Schutz für die Freiheit, also freiheitsermöglichend, als auch eben die Grenze, die Begrenzung der Freiheit und insofern freiheitsberaubend. Denn weiter reicht die Freiheit nicht als bis an diese Grenze, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn wir sagen, bis hierhin und nicht weiter, dann sagen wir sozusagen Stopp für deine Freiheit. Deine Freiheit reicht bis hierhin und nicht weiter. Insofern ist die Grenze die Negation der Freiheit. Aber in dieser Negativität gegenüber der Freiheit ist sie gleichzeitig dasjenige, was die Freiheit auch überhaupt erst ermöglicht. Denn ohne die Grenze gäbe es den Raum der Freiheit überhaupt nicht. Also auch hier bei dieser Erörterung von Raum und Grenze haben wir ein Verhältnis von Freiheit und Determination, das keines der Ausschließung ist, sondern der wechselseitigen Beziehung aufeinander. Freiheit und Determination, auch hier in dieser Argumentation, schließen sich nicht aus, sondern beziehen sich aufeinander. Wir können nicht sozusagen entweder deterministisch oder frei leben, sondern wir können nur frei leben, indem wir Determinismen akzeptieren bzw. selber auch schaffen, einziehen sozusagen in unser Leben als Grenzen unserer Freiheit. Der siebte Abschnitt der heutigen Überlegungen zum Verhältnis von Freiheit und Determination bezieht sich auf eine vorhin schon angesprochene begriffliche Unterscheidung zwischen empirischem und intelligiblem Ich. Um mich dieser Unterscheidung zu nähern, würde ich mal von der Frage ausgehen, ist Freiheit eigentlich beweisbar? Ist beweisbar, dass es Freiheit gibt? Es gibt Positionen, die sagen, wenn Freiheit nicht beweisbar ist, dann ist Freiheit nur eine spekulative Illusion. Vielleicht eine nützliche Illusion, weil sie uns das Leben erträglicher macht, aber nichtsdestoweniger eine Illusion. Diese Positionen sind relativ stark verbreitet, insbesondere auch unter Informatikern und Naturwissenschaftlern, aber nicht nur da. Ist Freiheit beweisbar? Ich sage nein. Freiheit ist grundsätzlich nicht beweisbar. Und zwar einfach deswegen, wenn, das ist die Voraussetzung. Also was heißt denn Beweisbarkeit? Ich muss also erstmal mir überlegen, was wäre denn ein Beweis für Freiheit? Was ist überhaupt ein Beweis? Wenn ein Beweis eine logisch zwingende Ableitung von etwas zu Beweisendem aus etwas schon Bewiesenem ist. Eine logisch zwingende Ableitung von etwas zu Beweisendem aus etwas schon Bewiesenem. Dann wäre die Frage, was wäre denn der Ausgangspunkt des schon Bewiesenen? Das schon Bewiesene sind beispielsweise die Naturgesetze. Die Naturgesetze sind deterministisch. Denen gegenüber gibt es keine Freiheit, könnte man sagen. Und aus Naturgesetzen lässt sich nur ableiten, was diese Gesetze hergeben. Und insofern ist es ein Ding der Unmöglichkeit, aus Naturgesetzen, als dem schon Bewiesenen, Freiheit abzuleiten, zu begründen oder zu beweisen. Es geht nicht. Wenn also Freiheit darin besteht, aus nichts anderem abgeleitet zu sein, sondern gerade die Ableitung von einem aus etwas anderem zu unterbrechen, also den Determinismus zu unterbrechen, dann lässt sich Freiheit nicht beweisen. Allerdings auch nicht das Gegenteil. Es lässt sich auch nicht beweisen, dass es sie nicht gibt. Aus demselben Grund. Das war die logische Frage, ja, ob Freiheit beweisbar ist. Also logisch beweisbar ist. Die andere Frage ist die der empirischen Nachweisbarkeit. Manchmal versteht man das ja auch unter Beweisen. Ich beweise dir etwas, indem ich dir zeige, dass es das gibt. Also der empirische Nachweis von Freiheit. Aber auch da würde gelten, dass wenn alles empirisch Nachweisbare Glied ununterbrochener Ursache-Wirkungsketten bildet, dann gilt auch hier, dass Freiheit empirisch nicht nachweisbar ist, weil sie gerade in der Unterbrechung dieser Ketten besteht. Die Konsequenz daraus wäre die, dass Freiheit insofern also nicht einem Ich zugehört, das wir beobachten können, einem empirischen Ich, wie Kant es nennt, weil jedes empirische Ich, das ich beobachte und dessen Verhalten ich beobachte, immer eingebunden ist in Ursache-Wirkungsketten, die ich verfolgen kann. Und ich kann immer das Verhalten eines Menschen zurückführen auf etwas, was diesem Verhalten zugrunde liegt, aus dem dieses Verhalten hervorgeht, als sozusagen vorhergehendes Glied dieser Kette. Ich werde dort nie den Punkt finden, an dem ich nun empirisch, nämlich im Sinne eines nachweisbaren Ereignisses, Freiheit nachweisen kann. Und es gibt in der Empirie auch keine Lücken, ich sagen kann, so hier ist sozusagen ein von Empirie freier Raum, den ich wiederum empirisch nachweisen könnte. Den kann es gar nicht geben, sondern es sind immer eindeutige Ursache-Wirkungsketten, die ich auch naturwissenschaftlich nachweisen kann, und insofern gibt es da keine nachweisbare, empirisch nachweisbare Freiheit. Wenn es also Freiheit geben soll, dann müsste sie einem Ich zugehören, das wir nicht beobachten können, sondern dass wir lediglich, indem wir selbst solche Iche sind, erfahren können und dass wir denken können oder vielleicht sogar müssen, insofern wir uns bestimmte Erfahrungen nicht anders erklären können, als dass wir sie auf Freiheit zurückführen. Das ist natürlich auch nicht zwingend. Es gibt Menschen, die empfinden sich selbst als Maschinen. Allerdings sind das Menschen, von denen wir sagen würden, dass sie krank sind. Weil Menschen, die sich als Maschinen wirklich empfinden, also nicht nur die Position vertreten, Das tun viele Menschen, die sich gar nicht so empfinden, aber die die Position vertreten und die Freiheit für sich in Anspruch nehmen, diese Position vertreten zu dürfen. Also sie stehen nicht unter dem Zwang, diese Position zu vertreten, sie empfinden keinen Zwang, diese Position zu vertreten, sondern sie haben rationale Argumente dafür. Und sie wollen diese Position auch vertreten. Insofern nehmen sie die Freiheit für sich in Anspruch, die Position zu vertreten, dass sie Maschinen sind. Ich könnte vielleicht sagen, ein performativer Selbstwiderspruch, der da drin zum Ausdruck kommt. Aber es gibt eben auch Menschen, die das wirklich so empfinden und gar nicht die Freiheit haben, etwas anderes zu vertreten und auch nicht dafür argumentieren, nicht die Position vertreten, Menschen sind Maschinen, sondern die das gerade als einen ungeheuren Leidensdruck empfinden, als etwas, was das Leben eigentlich unerträglich macht, dass sie sich selber als Maschinen empfinden, als in dem Sinne völlig der Freiheit beraubter Wesen, die also sich, wenn man so möchte, von dem Maschinenhaften in ihnen selbst oder eben auch von Maschinen um sich herum sozusagen ständig bedroht fühlen. Das sind Menschen, die eigentlich nicht lebensfähig sind, aufgrund dessen, dass sie sich so fühlen. Ich denke mal, die Tatsache, dass sie hier sitzen und nicht unter ärztlicher Betreuung stehen, ist ein Hinweis darauf, dass sie sich nicht als Maschinen empfinden, sondern so etwas wie menschliche Freiheit in ihrer Existenz für sich noch empfinden, egal was sie theoretisch vertreten, aber empfinden und leben. Und jetzt könnte man eben sa weiter sagen, und das wäre dann Kants intelligibles Ich, und diese Empfindung lässt sich nur erklären, wenn man unterstellt, denkend unterstellt, dass wir freie Wesen sind. Und das meint diese Unterstellung, diese denkende Unterstellung der Freiheit des Ichs, die macht das intelligible Ich aus. Das ist also die Unterscheidung von empirischem und intelligiblem Ich. Das empirische Ich ist determiniert, das intelligible Ich ist frei. Das heißt aber auch, weil Freiheit weder logisch noch empirisch bewiesen werden kann, sondern lediglich so etwas wie eine Denknotwendigkeit darstellt, dass wir Freiheit annehmen müssen, wenn wir uns bestimmte Erfahrungen, die wir machen, hinreichend erklären wollen, dass Freiheit eigentlich ein Postulat ist. Auf der einen Seite ein theoretisches Postulat, dass zum Beispiel Begriffen wie Verantwortung, Initiative, Mündigkeit und Bildung zugrunde liegt. Das heißt, alle diese Begriffe können wir nicht denken, ohne den Begriff der Freiheit mitzudenken. Er ist Teil dieser Begriffe. Das heißt, wenn wir den Begriff der Freiheit aufgeben, dann müssen wir auch diese Begriffe wie Verantwortung, Initiative, Mündigkeit, Bildung aufgeben, denn sie sagen dann nichts mehr. Wenn diese Begriffe aber für uns eine Bedeutung haben sollen, dann wird Freiheit zum theoretischen Postulat, um diese Begriffe überhaupt bestimmen zu können. Zum Zweiten würde ich sagen, ist Freiheit ein Postulat auf der praktischen Ebene, ein praktisches Postulat, das wir sozusagen an die Menschen richten und auch an die Einrichtung unserer Lebensverhältnisse, insofern unser gesamtes gesellschaftliches Selbstverständnis in der Moderne darauf basiert, dass wir annehmen, dass Menschen frei sind, und dass wir von ihnen verlangen, dass sie sich so verhalten. Also es sind Postulate an andere Menschen. In der Pädagogik etwa richten wir an die Lernenden die Aufforderung, selbst zu denken und es nicht in sich lediglich sozusagen denken zu lassen, sondern selbst zu denken, also Denken als eigenen Akt der Freiheit zu vollziehen, eigene Ideen zu entwickeln und so weiter. Das ist ein Postulat, das an die Heranwachsenden gerichtet wird und von dem wir dann verlangen, dass sie dem gerecht zu werden versuchen. Und zugleich müssen wir natürlich auch unsere Lebensverhältnisse insgesamt so einrichten, dass ein solches Postulat für ein solches Postulat oder für die Verwirklichung, die Wahrnehmung eines solchen Postulates auch tatsächlich der Raum da ist. Das heißt, Möglichkeitsräume Räume der Freiheit müssen gegeben sein, damit das Postulat, das praktische Postulat der Freiheit tatsächlich auch eingelöst oder gelebt werden kann. Und das können wir jetzt auf die Pädagogik beziehen, im Hinblick der pädagogischen Konsequenzen, die sich aus solchen Überlegungen ableiten. Der pädagogische Bildungsauftrag impliziert sowohl das theoretische Freiheitspostulat als auch das praktische Freiheitspostulat. Führt allerdings dann in die Schwierigkeit, die Wirksamkeit pädagogischen Handelns tatsächlich nachzuweisen, denn wenn das pädagogische Postulat der Freiheit eben darauf basiert, dass der andere, mein Gegenüber, seine Freiheit realisiert, die ich postuliere in unserem Verhältnis zueinander, dann ist eben genau die Tatsache oder die Frage, ob er das tut, empirisch nicht nachweisbar, in keinem Test und in nichts. Es gibt keine empirische Messung von Freiheit. Es gibt keinen Test auf Freiheit. In Tests kann ich nur feststellen, ob jemand Anforderungen erfüllt, die ich definiert habe. Und Freiheit lässt sich nicht in eine Operation umsetzen, in eine bestimmte Operation umsetzen. Sobald ich das tue, gebe ich dem anderen die Möglichkeit, auf dem Wege der Gehorsam meine Erwartung an das, worin sich Freiheit erweist, zu erfüllen. Und dann tut er genau das natürlich eben nicht. Frei agieren. Die Konfrontation des pädagogischen Freiheitspostulats mit dem Determinismus der Maschinen, und das ist sozusagen das, was die Diskussion in der Pädagogik auch um das Verhältnis von Freiheit und Determination, insbesondere mit Blick auf die neuen Medien und deren maschinellen Charakter, stark prägt. Dass auf der einen Seite der Ausweg gesucht wird, dass halt die Maschinen sozusagen wegen ihres Determinismus abgelehnt werden, um der Freiheit willen. Das heißt, da wird das pädagogische Freiheitspostulat, das durchaus, wo man sagen kann, das gehört zur pädagogischen Tradition in der Moderne, seit dem 18. Jahrhundert, dieses Freiheitspostulat, das wird also sozusagen dem maschinellen Determinismus in der Weise konfrontiert, dass das als sich ausschließend betrachtet wird, und das führt dann zur kritischen Ablehnung der Maschinen. Also keine Computer in die Schulen. Solche Positionen werden dann mit solchen Begründungen etwa formuliert. Die Umkehrung wäre die, auf derselben Basis der Gegenübersetzung von oder gegenüber ja Entgegensetzung von Freiheit und Determinismus, dass das Freiheitspostulat aufgegeben wird und man die Maschinen einsetzt, weil dann eine höchst willkommene Chance damit geboten zu sein scheint, das Verhalten der verdammten Kinder unter Kontrolle zu bringen. Ja. Was natürlich die Wirksamkeit pädagogischen Handelns verspricht, ungeheuer zu erhöhen. Also ich muss nicht nur immer in Aussicht stellen und versprechen, dass das und das passiert, wenn ich in der Schule als Lehrer oder Lehrerin das und das tue, sondern indem ich Maschinen einsetze, handle ich mir sozusagen, so die Illusion, eine Art von Garantie dafür ein. Weil damit eben deterministische Mechanismen in Gang gesetzt werden, in Kraft gesetzt werden, die dafür sorgen, dass mein Handeln wirksam ist und ich sozusagen garantieren kann, ich werde die Kinder schon da und dahin bringen. Damit ist die Freiheit der Kinder oder der Heranwachsenden natürlich außer Kraft gesetzt, die ja immer störend ist im Hinblick auf darauf, dass sie die Wirksamkeit des pädagogischen Handelns in Frage stellt. Während eben die Wirksamkeit, die sich gerade in der Freiheit, in der Wahrnehmung der Freiheit seitens der Adressaten ausdrücken würde, wiederum keine Wirksamkeit ist, weil sie sich nicht als Wirksamkeit nachweisen lässt. Also stehen wir mehr oder weniger sozusagen als Pädagogen immer in dem Dilemma, das, worauf es uns eigentlich ankommt, wenn wir über Bildung sprechen, das werden wir niemals nachweisen können. Im Hinblick darauf, haben wir es geschafft oder haben wir es nicht geschafft. Wenn wir also dabei bleiben, wenn das im Zentrum steht, werden wir immer mit dem Verdacht der Wirkungslosigkeit unseres Handelns konfrontiert. konfrontiert sein. Das hat beispielsweise in den 50er, 60er Jahren in Westdeutschland dann dazu auch geführt, dass gerade da, wo Wirksamkeit pädagogischen Handelns verlangt wird in den Schulen, dann gesagt wurde, für das, was in den Schulen passiert, müssen wir eigentlich den Bildungsbegriff aufgeben. Weil das, was im Bildungsbegriff enthalten ist, ist so, dass wir niemals wirklich sagen können, okay, die Schule erreicht das. Indem ich das und das tue, indem ich die und die didaktischen Anstrengungen unternehme, wird Bildung erzeugt. Ein solches Erzeugen gibt es eben nicht. Wenn wir aber in der Schule schließlich nicht darauf verzichten wollen, dass wirklich etwas bewirkt wird, dann müssen wir vom Bildungsbegriff Abschied nehmen und uns auf Begriffe zurückziehen, die etwas mit der Wirksamkeit, der empirischen Nachweisbarkeit, auch der Wirksamkeit pädagogischen Handelns zu tun haben. Das war damals die Diskussion, die Auseinandersetzung zwischen bildungstheoretischer Didaktik, die also einen Bildungsbegriff festhalten wollte, und lerntheoretischer Didaktik, die also einen neutralen Begriff des Lernens, der dann sich auch operationalisieren lässt, empirisch überprüfen lässt, an seine Stelle setzen wollte. Und jetzt zur Zeit im Hinblick auf die neuen Medien haben wir eben auch das, dass auf der einen Seite es Positionen jedenfalls so in den 80er, 90er Jahren noch relativ verbreitet gab unter Pädagogen, die also in den Maschinen Teufelswerk sahen und sagen, bloß nicht in die Schulen kommen lassen, weil das stellt den Bildungsauftrag der Schule in Frage. Dann findet nicht mehr Bildung statt, sondern Zurichtung von Menschen durch Computerprogramme. Und auf der anderen Seite diejenigen, die sagten, endlich haben wir was, kriegen wir was an die Hand, womit die Wirksamkeit unseres Tuns tatsächlich garantiert wird. Aber dann ist nicht mehr von Bildung die Rede und auch nicht mehr von der Freiheit der Lernenden. Die Position, die wir hier im Arbeitsbereich Bildung und Technik an diesem Institut in Bezug auf diese Konfrontation der Positionen bezogen auf die neuen Medien einnehmen, ist die, dass wir auf der einen Seite an der Bildungsidee, am Bildungsgedanken festhalten, den nicht aufgeben wollen, und auf der anderen Seite in den neuen Medien allerdings nicht eine Bedrohung dafür sehen, obwohl sie Maschinen sind. Eine ganze Reihe der Argumentationen habe ich heute vorgeführt. Das waren aber alles eigentlich Argumentationen, die nur darauf hinausliefen, dass es kein Ausschließungsverhältnis zwischen Freiheit und Determination gibt, sondern dass sich beides immer aufeinander bezieht. Jetzt zum Schluss kann ich vielleicht noch mit dem Leitbild zurückhaltender Technik sozusagen eine positive Konsequenz daraus ziehen. Die positive Konsequenz wäre die, Technik so einzusetzen, dass sie neue Freiräume für die Entwicklung der menschlichen Kräfte, also Raum für Bildung, gibt, und zwar sowohl individuell wie sozial. Das hat was mit diesem Bild des Raums und der Grenze zu tun. Die Technik wäre, der Einsatz der Technik wäre dann das, dass die Technik auf der einen Seite Raum schafft, sie entlastet zum Beispiel, und indem sie uns entlastet, gibt sie uns zum Beispiel freie Zeit, die wir nutzen können für etwas, wo wir bisher sozusagen genötigt waren, uns bestimmten Tätigkeiten zu widmen, die jetzt von der Technik erledigt werden. Die Technik nimmt uns das ab. Also da entsteht Freiraum im Sinne von freier Zeit. Die Technik entlastet. Gleichzeitig kann man auch sagen, in einem anderen Sinne entstehen noch Räume, nämlich Möglichkeitsräume. Mit Hilfe der neuen Technik werden Dinge möglich, der neuen Technologien werden Dinge möglich, auch in der Pädagogik, die ohne diese Technologien vorher nicht möglich waren, weil sie nicht realisiert werden konnten, selbst wenn sie vielleicht als Idee oder als Wunschvorstellung da waren. Also auch in dem Sinne werden neue Möglichkeiten geschaffen, allerdings Möglichkeiten, die dann auch wahrgenommen werden müssen, und das sind Menschen, die diese Möglichkeiten dann wahrnehmen. Gleichzeitig bildet Technik natürlich durch ihre Strukturen immer auch Determinierungen. Also sie setzt auch immer Grenzen, sie zwingt uns zu etwas. Der Raum, den sie schafft, der freie Raum, den sie schafft, ist keineswegs unendlich, sondern sie begrenzt eben auch und gibt Vorgaben, denen wir uns unterwerfen müssen. Also wenn wir beispielsweise im Internet eine Lernplattform zur Verfügung stellen wollen, in der nun etwas möglich wird, was ohne diese Lernplattform nicht möglich war, nämlich unabhängig von Raum und Zeit miteinander in eine Diskussion über Vorlesungsinhalte sowohl mit dem Autor der Vorlesung als auch mit den anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen zu treten. Diese Möglichkeit gab es vorher nicht. Die gibt es nur durch diese neuen Technologien. Das ist also etwas, ein neuer Raum, der jetzt gefüllt werden kann, indem man das wahrnimmt, diese Möglichkeit, also das auch tut und entsprechend füllt. Bedeutet aber gleichzeitig, dass natürlich technische Bedingungen erfüllt sein müssen, damit man diese Möglichkeiten wahrnehmen kann. Also Sie müssen einen Computer zu Hause haben, Sie müssen Internetzugang haben, Sie müssen in der Lage sein, das sind Qualifikationsvoraussetzungen, die Sie erwerben müssen, mit diesen neuen Möglichkeiten auch umzugehen. Das heißt, Sie müssen, und müssen ist nicht Freiheit, sondern müssen ist eben Determination. Sie müssen etwas lernen, was Sie ohne, wenn Sie diese Möglichkeiten nicht wahrnehmen wollten, nicht lernen müssten. Also, um die Freiheiten, die neuen Freiheiten wahrnehmen zu können, müssen Sie etwas. Also das, wir sehen also immer, es changiert sozusagen zwischen Determination und Freiheit. Wir können uns nicht auf die eine oder auf die andere Seite schlagen, ohne das aufzugeben, was Pädagogik leisten soll. Das war die Intention dieser heutigen abschließenden Vorlesung, dazu noch etwas argumentativ zu sagen. Und damit bin ich mit dieser Vorlesung dann auch sozusagen durch. Die Wahrnehmung dessen, was in diesen Räumen, die die neuen Technologien uns eröffnen, diesen Möglichkeiten, die sie uns bieten, die Wahrnehmung wäre dann eben auch eine Frage pädagogischer Fantasie. Die Maschinen sagen uns nicht, welche neue Pädagogik entstehen könnte aus ihnen. Die müsste dann entwickelt werden auf der Basis dieser neuen Möglichkeiten. Und dazu muss man sich diese neuen Möglichkeiten im Hinblick auf das, was an pädagogischem Potenzial da drin steckt, auch genauer angucken. Das ist das Thema einer fortführenden Vorlesung zu dieser hier, einer weiterführenden Vorlesung, die unter dem Titel Pädagogik der neuen Medien steht und die im nächsten Semester ebenfalls als Online-Vorlesung, nicht als Dual-Mode-Vorlesung, sondern nur als Online-Vorlesung angeboten wird. Diese beiden Vorlesungen wechseln sich immer ab. Jo, das war's dann für dieses Semester. Ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme.